Voll rein, der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oskar.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 69. Episode vom Voll-Innen-Podcast. Ich bin wie immer der Oskar und heute online, vis-à-vis von mir, hockt der André, der gerade aus dem Trainingslager heimgekommen ist. Hoi André.
Hallo miteinander. Ja, das stimmt. Ich bin gerade heimgekommen von Italien und natürlich gerade weiter im Podcast zu Voll-Innen. Danke, Oskar, dass du mich so lieb empfangst. Ja, und wir haben auch heute wieder einiges vor, was wir besprechen wollen. Kurz mal, Oski. Gestern Abend war ein harter Abend. Zug hat gegen Genf zum zweiten Mal hintereinander verloren. Steht jetzt ein bisschen in der Bredouille. Und ist 3-1 hinten. Wie geht's dir?
Das ist... wirklich nicht gut, weil ich bin die ganze Woche krank gewesen. Entsprechend haben wir auch die Aufnahme müssen verzögern.
Genau.
Und dann bin ich wieder gesund gewesen, einigermaßen gut. Ich bin immer noch ein bisschen verkältet, man hört es. Aber dann bin ich voller Vorfreude an diesem Match. Und ja, ich würde sagen, es war überhaupt glücklich gewesen, dass der Zug dort in die Verlängerung gekommen ist. Mhm. Und jetzt stehen sie mittlerweile mit dem Rücken zur Wand und es sieht so aus, als ob es erstmal in der Ära Tanges vorkommt, dass Zug sich nicht für den Finale qualifiziert.
In dem Fall, du hast mir ja letztes Jahr gesagt, als 3-0 hin waren, dass du wirklich daran geglaubt hast, dass sie es schaffen.
Ja.
Das heisst, jetzt bist du nicht davon überzogen.
Ich bin gar nicht davon überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Also so wie sie spielen momentan mit der Formkurve, die sie haben,
okay.
Ich glaube, die packen es nicht mehr. Aber ich weiß gar nicht, hast du den Match können schauen?
Im Fall, du kannst, also 3 Plus hat ja übertragen. Und ich habe mich dann über, also ich habe dann sowieso Internet gehabt, also so 4G, und habe mich dann über Satu können einloggen und tatsächlich in Italien den EVZ-Match können gratis schauen.
Sehr geil.
Also ich habe dann wirklich einfach noch die Verlängerung gesehen. Und dort haben sie dann aber plötzlich wieder gut gespielt. Habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, und dort haben sie eine Chance.
Ja. Also, auf jeden Fall hoffen wir schwer, dass jetzt das vielleicht noch drehen können, weil sie haben sicher das 3-0 von letztes Jahr, wird jetzt wahrscheinlich beim nächsten Spiel im Kopf haben. Und mal schauen, was die Mannschaft so mental drauf hat. Außer wenn es halt einfach spielerisch so klar unterlegen sind, dann hilft auch das Mentale nicht mehr, oder?
Ja, ich bin wirklich gespannt. Also es kann wirklich sein, dass wenn die Folge draussen ist, am Samstag dann gespielt wird und Zug dann wirklich draussen ist und dann hätten wir das Finale Biel-Genf, was ich glaube für den neutralen Zuschauer eigentlich recht ein attraktiver Finale wird, gerade Quali 1 gegen Quali 2. Aber eben, nehmen wir nichts vorweg.
Genau.
André, wie ist deine Woche gelaufen?
Ja, eben, nebst dem, dass ich das letzte Wochenende durfte mit dir und mit unseren Boys verbringen, auch mehrere EVZ-Übungen gehabt, habe ich sehr genossen. Dann bin ich wieder zurück ins Trainingslager. Dort habe ich auch kurze Auszeit genommen nach den Trials. Bin dann wieder zurück und ja, ich bin eigentlich gut gestartet. Ich würde sagen, ja, wieder ein paar recht gute Trainings können zeigen und es ist einfach geil, dort unten zu trainieren, weil jetzt auch da, also wir müssen ja nicht über das Wetter reden, aber es ist wirklich ein grosser Faktor im Rudersport, ob es jetzt warm ist oder nicht für draussen. Und es ist einfach schön, wenn du keine Tights musst anlegen, keine Langarm, keine Skile, wenn du Sonnencreme einstreichen musst. Das ist einfach Balsam für die Trainingsseele und von dem her ist es immer, immer schön, dort unten zu sein. Und ja, von dem her geht es mir gut und ich bin schon wieder ein bisschen zufriedener. Genau.
Sehr gut.
Ja, voll.
Dann alles richtig. Was ist der erste Weltcup Zagreb?
Genau, der ist jetzt schon in 3,5 Wochen. Also das geht wirklich schnell. Freue mich mega, mega drauf, weil das ist so ein bisschen das, was ja wirklich das Coole ist an unserem Sport, eigentlich die Wettkämpfe zu fahren. Und ich bin gespannt, was sich da so wieder ergeben wird. Und ja, Wir werden sicher das Training ein bisschen spezifizieren auf das mit mehr Renntrainings. Und dann ja, gehen wir dann auf Kroatien und lancieren die Saison so richtig.
Sehr Voll. Gut, sehr gut. André, genug über uns. Was meinst du, wenn wir zu den Top 3 gehen, wo wir mit zwei Fußballthemen und Rad ja, uns glaub, wieder mal in unseren Anführungs- und Schlusszeichen Expertengebiet aufhalten?
Ja, Anführungs- und Schlusszeichen eben. Aber ich finde es gut, dass auch mal wieder das Velofahren dabei ist. Aber gehen wir doch über.
Top 3 Geschichten von dieser Woche.
Genau, und anfangen müssten wir mit einem guten Thema. Das ist die Frauen-EM 2025, wo seit dem Dienstag bekannt in der Schweiz stattfinden wird.
Ja, ist echt wirklich ein krasser Anlass, wo wir da sozusagen bei uns dürfen hosten in der Schweiz. Jetzt, es ist ja so gewesen, dass die Schweiz ist ja offensichtlich nicht der einzige Bewerber gewesen oder die einzige Bewerberin, sondern Polen, Frankreich und die nordischen vier Länder wie Dänemark, Finnland, Schweden und Norwegen haben gegen die Schweiz verloren. Jetzt weiss ich nicht genau, wieso hat sich echt die Schweiz durchgesetzt? Hast du da irgendwelche Informationen dazu?
Ich glaube, das grosse Pluspunkt ist die politische Stabilität gewesen.
Ja.
Was, inwiefern wir viel größere politische Stabilität als die Länder haben, weiß ich jetzt auch nicht. Aber du, it is what it is. Wir nehmen es. Und ja, eben gespielt wird in 8 Stadien. In den Super League-Stadien von Basel, Bern, Genf, Luzern, Sion, St. Gallen und Zürich und im Challenge League-Stadion vom FC Thun, also alles Stadien mit über 10'000 Plätzen, was ein bisschen aufzeigt, eben, in welche Richtung sich der Frauenfußball entwickelt. Und das alles findet ja dann im Juni und Juli 2025 statt mit 16 Teams und insgesamt 31 Spielen, also nach dem alten Turniermodus von der Euro bei den Männern.
Voll. Und hast du das Gefühl jetzt, dass man die Stadien wird können füllen?
Alter, das ist wirklich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich habe dann nachgeschaut bei der letzten Euro 2021, die aber im 2022 stattgefunden hat, wegen Corona in England, haben sie eine recht hohe Auslastung gehabt, also fast alle Spiele sind ausverkauft gewesen.
Ja.
Dort war einfach der Unterschied gewesen, es hat eine größere Spannweite zwischen der Kapazität. Also man hat wirklich ein Stadion mit knapp 6'000 Zuschauern und Wembley, also 90'000.
Ja.
Also da siehst du mal so ein bisschen den Unterschied. Und in der Schweiz ist das kleinste Stadion 13'000 Plätze. Oder nein, warte, falsch. 11'000 Plätze in Thun.
Ja.
Und das grösste Stadion ist mit 36'000 Plätzen in Basel. Also ja, dort bewegt man sich innerhalb von einem, sagen wir, kleineren Rahmen.
Und ich glaube, also ich würde jetzt auch annehmen, dass in England vielleicht der Fußball noch ein bisschen wichtiger ist als in der Schweiz und darum vielleicht auch so ein bisschen mehr Leute das allgemein jetzt einfach gehen schauen. Aber es ist natürlich auch zu hoffen, dass in der Schweiz der Trend sozusagen weiter ansteigt und das wäre eben auch gerade ein Vorteil von der Frauen-EM in der Schweiz, dass eben der Frauenfußball auch bei unserer Gesellschaft, bei unserer sportlichen Fangemeinde besser ankommt, mehr im Zentrum steht. Und die Euro 2022 haben 365 Millionen Leute geschaut. Hoffen wir natürlich, dass das dann in der Schweiz auch der Fall ist. Ich weiss gar nicht, wahrscheinlich hat da SRF Fußballrecht, oder?
Ich nehme es an, oder nein, ziemlich sicher haben sie es.
Ja. Okay.
Und ja, ich meine, etwas anderes, was wir dann vielleicht anschauen müssen im Bereich der Vorteile, die es hat. Kritiker haben ja gesagt, es kostet 50 Millionen. Also zuerst mal wird, glaube ich, ein Großteil vom Risiko vom Schweizer Fußballverband getragen. Nebst natürlich Kantonen und Gemeinden.
Mhm.
Bund und Kanton, sorry. aber man hat in England ja gesehen, dass die Euro wirklich finanziell sich gelohnt hat. Die haben ein ähnlich grosses Budget gehabt, aber die englischen Austragungsorte, wo die Euro stattgefunden hat, haben insgesamt ein Plus von 81 Millionen Pfund gemacht, also rund 100 Millionen Schweizer Franken.
Krass.
Also das zeigt auch so ein bisschen, in welche Richtung sich der Frauenfußball dort durchbewegt. Und ja, es ist sicher etwas Cooles, weil es ist ja das erste grosse Fußballturnier seit der Euro 2008.
Ja.
Wo in der Schweiz stattfindet. Und ich meine, André, du magst dich sicher auch daran erinnern, wir sind gerade 9, 10 gewesen, 11, keine Ahnung.
So, ja, etwa.
Und es ist schon ein riesen Volksfest gewesen während etwa einem ganzen Monat. Und ja, klar, ich nehme an, die Frauen-EM wird nicht den gleichen Hype auslösen, aber wenn es nur schon in eine ähnliche Richtung geht, dann wäre das riesig.
Ja, voll. Also, und da frage ich mich eben, oder frage ich dich gerade, hast du das Gefühl, du würdest schauen oder du wirst schauen gehen?
Ich sehe eigentlich keinen Grund, um nicht zu gehen. Also natürlich, ich würde es ein bisschen abhängig machen von wo meine zwei Nationen spielen, oder? Also wo entweder die Schweiz spielt oder wo Spanien spielt.
Ja.
Aber ich meine, ich sehe keinen Grund, wieso nicht. Ich nehme an, dir geht es ähnlich, oder?
Ja, voll. Also das würde mich mega krass interessieren und ich hoffe, dass ich dann auch 2025 mehr Zeit hat, um andere Sportevents zu schauen. Und ich bin gespannt. Jetzt allgemein.
Aber so, weißt du, es muss sicher auch noch ein riesen Vorteil sein, dort durch.
Nein.
Dass die Billette wahrscheinlich um einiges günstiger sind, als wenn das Männerturnier in der Schweiz stattfindet.
Mhm. Ja, voll. Also, das kann ich mir durchaus vorstellen. Und es macht ja auch Sinn. Also es macht ja. Irgendwie muss man ja die Leute anlocken oder man muss ihnen sozusagen präsentieren, wie cool der Frauenfußball auch ist. Und jetzt aber allgemein so ein bisschen, hast du das Gefühl, die Schweizer sind ready für so einen Frauenfußball-EM?
Also ich habe mich im Fall genau das Gleiche auch gefragt. Schwierig zu sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, Frauensport in der Schweiz hat nicht. Also es kommt ein bisschen auf den Sportart drauf, aber nicht den gleichen Stellenwert wie Männersport.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist halt einfach ein generelles Phänomen, aber in der Schweiz vielleicht einfach ein bisschen verstärkt im Vergleich zum Rest von Europa. Aber ich meine, du brauchst ja genau so Events, um quasi den Status quo challengen bzw.
genau, ja.
Das verändern. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es du siehst, aber ich habe das Gefühl, es könnte schon einen rechten Boom im Frauenfußball bringen. Einerseits an Interesse, was die Zuschauer angeht.
Mhm.
Und andererseits auch an Mädchen, die dann effektiv Fußball spielen.
Ja, sicher. Eben, wie du gesagt hast, ich glaube, irgendwo musst du mal anfangen. Also, es ist ja jetzt, wir sind schon lange nicht mehr dort, wo wir vor 10 Jahren waren. Also, das ist klar. Eben, man sieht immer mehr Frauenmannschaften, wo da wirklich in Sphären kommen, wo man das einfach vergleichen mit den Männern. Und darum, ja, ich glaube sicher, wenn das junge Frauen am Fernsehen schauen können und sehen, wie wichtig das denn plötzlich auch ist. Weil man hat ja immer das Gefühl, ja, Frauensport ist noch nicht so prestigeträchtig. Was vielleicht im jetzigen Moment auch noch ein bisschen stimmt. Oder ja, vielleicht so, wie ich es gerade irgendwie gesehen habe. Aber eben genau so Sachen bringt einem dann dazu, dass man den Stereotyp ändern kann. Genau, ja. Und ich habe das Gefühl, die Schweiz ist ready. Ja. Also, es passt irgendwie auch zu der Schweiz, dass man das übernimmt.
Ja, safe. Und ich glaube, was halt auch ist, eben zu deiner Frage vorher, ob die Stadien genug gross sind. Ich glaube, sie haben eigentlich recht eine gute Grösse. So eben in dem Bereich von 10 bis eben knapp unter 40'000. Weil das ist, glaube ich, so die Grösse, die man bei fast jedem Spiel wird voll bekommen.
Ja.
Und ich glaube, es macht den besseren Eindruck, du spielst in einem kleineren Stadion, aber es ist voll und es ist gute Stimmung,
mega,
als
dass
du in einem riesigen Stadion spielst und es ist nur zur Hälfte gefüllt. Und man hat ja auch gesehen, eben bei den Euro in England, wie schnell die Tickets weggegangen sind. Also ich glaube, dadurch muss man sich keine Sorgen machen und ich glaube, es wird recht ein Fest in der Schweiz
geben. Und bis jetzt ist ja der Schweizer Insta-Account mit den meisten Followern ist ja von einer Schweizer Fußballerin, oder? Von der Alicia Lehmann.
Alicia Lehmann.
Und von dem her kann man da dagegen schon mal nichts sagen. Also ja, wir sind gespannt, auf wo sich das Level jetzt einfach so ein bisschen Exkurs.
Die Frage ist natürlich, willst du Zielgruppe ansprechen, die Alisha Lehmann anspricht, um ins Stadion zu bringen?
Die Frage ist, was hat sie für eine Fanbase? Aber du, wenn es dann schlussendlich...
Das wissen wir sehr klar, aber...
Wenn es die Stadien vollbringt, wieso nicht?
Ja, ich glaube, das Wichtigste, jetzt zum nochmal ernst werden, ist, dass man wirklich ein Legacy-Programm aufbaut, wie man es zum Beispiel bei der Universade in Luzern gemacht hat, wo man wirklich so ein bisschen langfristig nachhaltig denkt und schaut, dass man dann eben die Leute auch an Sport oder in Sport holt.
Genau.
Dann kommt das, glaube ich, gut.
Ja, voll.
Ja, anderes Thema, immer noch beim Fußball. Das ist aber nicht so erfreulich. Es hat die Schande von Basel 2.0 gegeben. Und zwar haben sich IB und Basel diese Woche im Cup duelliert, im Halbfinale. Und IB hat sich 4-2 durchgesetzt. Und das ist irgendwie in den Hintergrund geraten dadurch, dass die FC Basel-Fans die eigenen Sicherheitskräfte angegriffen haben. Und der Auslöser dabei war eine Ausweiskontrolle wegen Pyros, die gezündet worden sind. Und dann hat es 4 Verletzte gegeben und 3 davon insgesamt schwer. Mittlerweile hat man 2 Leute können verhaften, einen 32- und einen 35-jährigen Schweizer. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber es ist einfach
Komme traurig. Echt nicht ganz draus, weil, also erstens muss man sagen, dass ich ja allgemein nicht so, also nicht böse gemeint, aber ein Fan bin vom Schweizer Fußball und darum mich eigentlich gar nicht so in diesem Business bewegen und dann halt einfach nur so die Schlagzeilen wirklich mitbekommen, was eigentlich eine recht schlechte Kombination ist, muss man sagen. Also wenn der Fußball allgemein in einer Liga nicht top ist und dann noch so Sachen dazukommen, dann hast du ja wie eigentlich ja, so 2 negative Komponenten, die sich so ein bisschen aufpeitschen. Und ja, ich also erstens verstehe ich nicht genau, wieso man das Problem nicht in den Griff bekommt. Also ob da wirklich von den Organisatoren zu wenig unternommen wird oder ob es irgendwie Politik ist, wo in der Nachbearbeitung zu wenig durchgreift. Weil zum Beispiel, also das ist jetzt mein Eindruck, aber hast du nicht auch das Gefühl, früher hat man ja zum Beispiel im Eishockey in der Schweiz auch noch mehr Probleme gehabt. Und irgendwie heutzutage bekommt man zumindest nicht mehr so viele Sachen mit über oder es gibt nicht mehr Gewalteskalationen in dieser Grösse. Also was stimmt das? Oder bin ich da völlig falsch?
Also ich glaube, erstens ja, es ist wahrscheinlich schon so, dass in anderen Sportarten grundsätzlich viel weniger Gewalt zwischen den Fans herrscht und die einzige vergleichbare Sportart zum Fußball in der Schweiz ist halt Eishockey und dann ist es glaube ich schon so, dass es viel weniger schlimm ist als noch vor 10 Jahren. Also es ist viel friedlicher, wenn du ins Stadion gehst. Du kannst auch gut und gern mit dem Liebling vom Gegner irgendwo im Stadion hocken, wenn jetzt nicht gerade irgendwo im Stehplatzsektor bei der Szene stehst und dann hast du eigentlich kein Problem. Und ja, es ist, aber das Zweite beim Eishockey ist halt auch noch, ich glaube, du bekommst nicht ganz alles so mit, wie es vielleicht beim Fußball ist. Also ich weiss gerade von Beispielen rund ums Stadion im Zug, wo es immer wieder mal passiert ist, wo aber nichts davon gehört hast, sondern nur, weil dir das gewisse Leute erzählt haben.
Okay.
Also ich weiss wie nicht, ob das irgendwie ein Transparenzproblem ist, aber grundsätzlich stimme ich dazu. Ja, also andere Sportarten in der Schweiz haben viel weniger das Problem.
Ja, und ich frage, also die Schweizer Stadien jetzt im Fußball sind ja zum Teil, die sind nicht unbedingt veraltet und ich bin sicher, dass dort auch das Sicherheitskonzept absolut ordnungsgemäß sind. Eben, ich komme einfach wie nicht auf einen guten Grund. Ist es einfach auch, weil Fußball mehr Leute anzieht und wenn du halt mehr Leute hast, hast du auch mehr Idioten?
Ich habe schon das Gefühl, es hat auch etwas mit dem zu tun. Also sicher nicht nur, aber ich meine, du weißt es ja selber, wie so Kurven oft aufgebaut sind. Oder? Ich meine, ich habe das Gefühl, die sind oftmals auch so, so ein bisschen soziales Auffangbecken.
Ja.
Jetzt absolut nicht wertend gemeint, aber ich habe einfach das Gefühl.
Ja, also, safe. Also ich weiß, was du meinst.
Ich kann das weder belegen noch sonst was, aber ich habe einfach das Gefühl, es trifft sich halt dort so ein bisschen ein gewisser Typ Mensch. Und umso mehr Leute, umso mehr Idioten hast du halt auch. Und umso mehr Idioten du hast, umso mehr katalysiert das ja quasi Problem.
Genau, es braucht ja nicht viel. Es braucht ja vielleicht eins oder zwei Leute in dieser Kurve, wo sozusagen der Funke zündet. Und dann nimmt es eine Eigendynamik an, die man dann eben, wie wir gesehen haben, nicht mehr kontrollieren kann. Was würdest jetzt du, wenn jetzt du sozusagen Sicherheitsverantwortlicher wärst, wo würdest du sozusagen deine Massnahmen setzen?
Ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, weil der FC Basel hat ja jetzt reagiert und hat gesagt, beim nächsten Spiel zwischen Basel und IB schliessen sie sowohl die Muttenzer-Kurve wie aber auch den Gästensektor. Und dann bin ich so, ja okay, ist das wirklich das, was du machen willst, oder? Du bestrafst ja dann quasi viele für Daten von, in dem Fall, zwei Idioten. Vielleicht sind es auch mehr gewesen, aber sie haben erst zwei verhaftet. Keine Ahnung. Aber es ist ja wirklich eine ganz kleine Minderheit innerhalb von der Kurve, wo so etwas macht.
Ja, voll.
Und was willst du denn machen? Also weißt du, es ist ja auch langfristig weder finanziell noch sonst wie interessant für die Vereine, die Kurven zu schliessen, weil sie leben halt auch wirklich davon. Und wenn quasi die Ultraszene fehlt, dann hast du halt einfach ein Problem. Was ich mir überlegt habe, ist, in dem Fall ist es ja wirklich darum gegangen, dass Ausweiskontrollen gemacht worden sind wegen Pyros. Die ganze Pyro-Geschichte ist ja schon ein Riesenthema in der Schweiz seit ewig. Gut, ich glaube nicht nur in der Schweiz, aber in der Schweizer Politik sicher. Und dann geht es ja darum, dass quasi der Zielkonflikt um ist, Kurven wollen Pyros zünden und die Politik sagt, nein, das ist verboten.
Ja.
Und ich frage mich halt einfach, du kommst ja wie nicht rundherum, dass die Pyros nicht gezündet werden. Also du kannst das nicht verhindern. Die Pyros werden einfach ins Stadion geschmuggelt mit Sachen. Also wir haben ja letzte Woche Geschichten gehört, also dass man das zum Beispiel kleine Mädchen in den Rucksack rein tut. Und die werden ja nicht kontrolliert und dann sind die Pyros im Stadion. Oder was ich auch schon gehört habe, dass Leute sich Pyros in den Arsch geschoben haben und dann so
ist. Kann man sich alles vorstellen, also, ja.
Also du kommst nicht rundherum, dass die Pyros nicht gezündet werden. Und dann frage ich mich, ob es nicht gescheiter wäre, dass du sagst, okay, komm, wir dürfen die Pyros zünden, aber in einem geordneten Rahmen. Also weißt du, dass du einen Antrag stellst, dass du vielleicht sagst, okay, wir haben so und so viele Pyros und die werden an den und den Stellen gezündet. Weil dann weisst du auch, wer zündet die Pyros, wie lange brennen die Pyros und was wird nachher gemacht mit den Pyros. Weil jetzt ist einfach wilde Westen. Wenn einer Pyro zündet, dann kann er mit dem machen, was er will. Dann schmeißt er sie vielleicht in den Gästensektor oder irgendetwas und dann hast du noch viel größere Probleme. Aber ich weiß nicht, wie es du
siehst. Ja, also es wäre in dem Fall so ähnlich wie mit der Drogen eigentlich legalisieren, oder? Also jetzt in einem anderen
eigentlich schon, ja.
Bereich. Ich habe das Gefühl, das könnte durchaus funktionieren. Die Frage ist dann einfach, ja, halt der Reiz, oder? Ich glaube, der Reiz ist auch da, dass man etwas Verbotenes macht und dass man halt wie so ein bisschen, ja, es muss verboten sein, dass es dann auch dementsprechend so ein bisschen das Ultra-Feeling bekommt, oder? Und darum habe ich das Gefühl... Ja, aber
dann würdest du ja eigentlich zwei Vögel mit einem Stein töten, oder? Oder zwei Flüge mit einer Klatsche, so sagt man es auf Deutsch, gell?
Ist das Spanisch? Zwei Vögel mit einem Stein?
Nein, Englisch.
Ach, oh, okay. Ja, yes, ja, ich sehe einfach da nicht ganz die Ultraszene,
oder wie sie mitmacht. Oder hast du Angst, dass es dann noch mehr eskaliert?
Nein, das hätte ich nicht. Ich hatte einfach das Gefühl, dass man da schon eigentlich bevor, dass man dann da nicht Zusammenarbeit würde suchen, dass man das wie vorher abblockt von der Ultraseite her. Aber ja, schau, für euch da aussen, wo vielleicht sogar auch mal noch so ein bisschen Beziehungen zu der Ultraszene haben. Ja, lasst uns wissen, wenn ihr irgendeinen Grund habt, wieso das so weit kommt oder wieso man das macht. Oder wenn ihr auch einfach Gründe habt, wie man es könnte verhindern. Ich komme echt gerade nicht weiter. Ich weiss nicht, du auch wahrscheinlich nicht. Und darum würden wir uns sicher freuen, wenn wir da eine oder zwei Rückmeldungen bekommen. Und sonst würde ich sagen, ja, können wir gerade Warte, eins habe ich noch.
Wir machen Abstimmung auf Spotify. Sind wir Pro oder Contra Pyro im Stadion?
Okay, das ist schon mal gut. Weil Pyros können auch geil sein. Also wir sind am EVZ, wo sie Meister geworden sind, im Stadion gewesen. Und es wäre schon nicht das Gleiche gewesen, wenn es keinen gehabt hätte, oder? Würdest du auch einverstanden sein?
100%.
Okay, okay. Also Folina ist nicht gegen Pyros im allgemeinen Sinn, sondern mehr einfach gegen Gewaltausschreitungen, wo halt Pyros dabei sind. Genau. In dem Sinn würden wir doch über zum dritten Thema der Woche. Und das ist jetzt das Expertenthema, wo wir beide keine Experten sind. Oder anscheinend keine Experten. Nein, ich würde mich nie als Experte im Radsport bezeichnen.
Also du bist ja der volline Radsport-Experte. Das kann, das
ich weiß gar nicht, wer das so gesagt hat. Du.
Ich?
Okay, nur weil ich ab und zu mal ein bisschen Velo fahre. Aber ja, auf jeden Fall geht es heute um die Flandern-Rundfahrt. Und zwar ist das ein Monument, oder? Wie wir vom Elmiger gelernt haben.
Das ist richtig, ja.
Genau, und das ist ein Rennen, das über 273 Kilometer geht. Also wirklich sehr lang. Und ja, da haben wir einen berühmten Namen, wo die Rundfahrt gewonnen hat, und zwar der Tadej Pogacar. Und es gibt ja wirklich jetzt so ein bisschen viel, es ist halt eine recht grosse, wie sagst du dem, eine Nachbearbeitung vom Ganzen ausgelöst, weil der Tadej Pogacar jetzt so langsam wirklich in neue Sphären reinkommt. Und auch wie er das Rennen gewonnen hat, ist absolut krass gewesen. Ich weiss nicht, wir fangen am besten gerade an, dass man ja grundsätzlich bei so Eintagesrundfahrten sehr taktisch fahren muss. Also wahrscheinlich noch ein bisschen taktischer als jetzt irgendwo bei einem Klassementsturnier oder jetzt wie Tour de France ist zum Beispiel. Und grundsätzlich kann man eben sehr viel versauen, wenn man falsch taktisch fährt. Und man muss wirklich sagen, das Team Jumbo Visma vom Wout van Aert, wo nebst dem Mathieu van der Poel und eben am Tadej Pogacar da wirklich vorne mit haben wollen fahren, haben unterschiedliche Taktiken gehabt, aber auch unterschiedliche Fitness oder gerade Tagesform von der Beine halt, und das hast du dann eben gesehen am Schluss, wie das zusammengespielt hat. Auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass der Tadej Pogacar, der ja eigentlich eher so ein Gesamtklassementfahrer ist, also nicht einer für so Eintagesetappen, das heisst, er ist eher einer, der halt über längere Zeit kann performen kann, aber auch Helfer braucht, der guter Bergfahrer ist und nicht so stark ist in der Fläche und dementsprechend auch ein weniger sprintstark ist. Und grundsätzlich sagt man dann eben bei so Rundfahrten, wie jetzt die Flandern-Rundfahrt, dass so Fahrer, wie er eben einer ist, weniger Chancen haben. Er hat es aber ganz klar bewiesen, dass er in eine andere Sphäre gehört und hat eben dann auch gezeigt, dass er eigentlich bei seinen grössten Schwächen im Moment der stärkste ist. Und hat dann 19 Kilometer vor Schluss hat er angegriffen. Aus dem Grund, dass er eigentlich gewusst hat, im Schlusssprint hat er gegen die anderen zwei keine Chance. Das heisst, er muss ein bisschen früher angreifen, gerade in einem Aufstieg, wo er halt dann eben der Stärkste war, hätte er sich können, distanzieren und nachher auch den Vorsprung sogar ausbauen, und zwar in der Fläche, wo er ja eigentlich schwächer wäre. Also wirklich mega, mega, mega brutal. Und was ich eben auch krass finde, ist 273 Kilometer Velofahren. Ich weiß nicht, wie viel ist dein Maximum, wo du mal auf dem Velo gehockt bist?
140
aber, Kilometer.
Aber ja, das ist also für mich damals schon Horror gewesen, und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, in einem Peloton reinzufahren, über die berühmten, die Pflastersteinstraße.
Genau, ja,
es ist ja das schnellste Rennen gewesen, wenn ich mich nicht täusche, in der Geschichte von der Flandern Rundfahrt.
Ey, das ist so heftig.
Also ganz krank.
Also das ist 44 Kilometer pro Stunde im Durchschnitt über 273 Kilometer Und zwar nicht einfach auf guten Strassen, sondern eben, wie du gesagt hast, größtenteils auch auf Pflasterstein. Und also ich muss wirklich sagen, für mich ist Marathon und Rad, also Rennvelofahren, im Moment so ein bisschen, sind die Sportarten, wo so ein bisschen das Mögliche von der Menschheit gesprengt wird. Muss ich wirklich sagen, ich bin höchst beeindruckt, was da läuft, und ich hoffe eben auch, dass da alle sauber sind.
Ja, das wäre nämlich meine Frage, André, weil sie haben auch explizit gesagt, es ist noch schneller als zu der als während der Doping-Ära.
Mhm.
Was sind die Faktoren, die das ausmachen im Radsport? Also der Mensch allein kann es ja nicht sein, oder?
Ja, mal schlussendlich ist es der Mensch allein. Aber die Frage ist, wieso ist der Mensch allein jetzt besser? Also er ist leistungsfähiger als vor 23 Jahren. Das ist klar. Und das ist eben eigentlich der Grund, oder dort kannst du nachher auch Gründe suchen, wieso die jetzt plötzlich so schnell fahren können. Ich gehe wirklich davon aus, dass nicht viele getopt sind. Du wirst nie ganz ausschliessen können, dass keiner ist. Aber ich hoffe wirklich ganz, ganz, ganz fest, dass zumindest jetzt die grossen drei oder die grossen vier, wenn jetzt der Vingegaard auch noch dazu nehmen willst, der im Moment recht am Dominieren ist, dass wirklich die... Ja,
hat ja Baskeland-Rundfahrt gewonnen, glaube ich.
Genau,
oder?
Genau.
Oder ist kurz vor dem Gewinn von der Baskeland-Rundfahrt.
Und der Grund, wieso die plötzlich so viel schneller sind, ist einfach spezifiziertes Training. Also die trainieren wirklich ganz spezifisch auf gewisse Art von Rennen, was eben auch umso krasser ist, dass der Tadej Pogacar bei Gesamtklassement Rundfahrten kann gewinnen kann. Und aber auch bei Eintagesrennen, weil grundsätzlich tust du dich auf etwas spezialisieren. Und dass dann gleich jemand noch beides kann machen, zeigt einfach, wie unglaublich vielfältig und einfach krass der Typ ist, oder?
Ja, und man muss ja sagen, er ist der erste, dritte Fahrer, der Tour de France und Flandern Rundfahrt gewonnen hat. Und einer davon, der es auch gemacht hat, ist ja der Eddy Merckx.
Genau.
Eine absolute Radlegende. Und der hat ja gesagt, eben was du auch schon gesagt hast, der Tadej Pogacar fährt in eigener Sphäre und das mit erst 24.
Mhm. Ja, und eben noch kurz zum Abschliessen deine Frage, wieso jetzt die besser sind. Ich habe das Gefühl, es sind ganz viele verschiedene Faktoren. Eben erstens Möglichkeiten, die Fahrer haben mit der heutigen Technik im Sport. Also eben mit Analysen, mit Körperbeobachtung, mit Wertanalyse, einfach all das, was halt so ein bisschen von der Datenseite kommt, den Ernährungswissenschaften, die immer besser wird. Einfach, ich glaube, man kann immer und immer mehr aus dem Körper rausholen. Und wahrscheinlich auch, du weißt, das Material wird besser. Also die Velos sind sicher leichter. Die Velos können besser schalten. Du hast vielleicht weniger Platten. Du hast Fahrer, die weniger crazy fahren, außer man hat es ja gesehen, einen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich bin mir jetzt...
Alter, der Pol, der dort so nebenbei, also so
genau
neben der Strecke gefahren ist und dann lüpft es so aus und dann riesen Massensturz.
Voll, und er ist ja dann auch disqualifiziert worden, aber das ist wirklich eine recht krasse Szene, also er leidet eigentlich praktisch mehr als 50% vom ganzen Peloton leider flach, weil er einfach auf die Seite von der Straße rausgefahren ist und dann in einem Wusch...
Und er ist ja weitergefahren.
Ja, er ist weitergefahren, ja.
Ich sage jetzt nicht. Ja, also...
Es ist wirklich übel. Und eben, ich habe das Gefühl, all so die kleinen Faktoren kommen halt dazu, dass... oder bringen es dazu, dass die noch viel schneller fahren. Was man auch muss sagen ist, der Stefan Küng, der Schweizer, ist mit einem 6. Rang wirklich ganz, ganz weit vorne gewesen. Er hat einfach das Pech, dass er im Moment in einer Zeit fährt, wo eben neue Eddy Merckx geboren werden. Und wir wüssten nicht, was er vor 10 Jahren hätte gewinnen können. Aber im Moment ist es einfach so brutal schwierig für alle anderen Fahrer. Ich meine, es sind irgendwie 160 Fahrer und 3 davon sind absolut Jahrhunderttalent. Und das ist einfach, das ist wie Dennis, dann haben einfach alle anderen keine Chance mehr, wenn 3 so performen. Ja.
Ja. André, jetzt, das Wochenende, oder an dem Sonntag, findet ja noch Paris-Roubaix statt.
Genau.
Jetzt ist meine Frage, Pogacar hat ja gesagt, er startet nicht. Wer siehst du als Favoriten in diesem Rennen? Wahrscheinlich jetzt die anderen zwei, oder?
Ja, also ich würde sagen, im Moment, so wie der Van Aert auf mich gewirkt hat, der Van der Poel macht schon eine recht gute Form im Moment und man muss auch wirklich sagen, er ist ja Zweiter geworden bei der Flandern Rundfahrt und nicht sehr weit hinter dem Tadej Pogacar. Und wenn der Tadej Pogacar nicht gewesen wäre, hätten alle gesagt, fuck, der Van der Poel ist so brutal, der ist sehr gut, oh mein Gott, der ist im Moment auf dem Höhe von seiner Karriere, der kann niemand schlagen. Und es ist einfach, ja, er steht im Schatten von Pogacar und darum denke ich, der ist im Moment ist recht gut drauf, der ist in Form und darum würde ich mal auf ihn tippen, ja.
Gut, dann sage ich, Van der Poel gewinnt.
Das ist gut, ja. Also ich kann auch auf den Van der Poel... Nein, ich kann auf den Van der Poel...
Hast du nicht Van Aert gesagt?
Nein. Ich habe Van der Poel...
Ja, dann sage ich Van Aert, sorry.
easy.
Ich sage einfach den anderen.
Aber eigentlich ist Van Aert... Ich sehe dir
mein Expertentum zu dem.
Eigentlich ist der Van Aert mein Lieblingsfahrer, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Genau. Ja. Ich weiß nicht...
Gut.
So dazu habe ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Wir haben ein cooles Hauptthema heute. Und darum freue ich mich auf das. Ja.
Also, gehen wir rüber.
Unser Thema von der Woche.
Genau, und heute haben wir gefunden, 69. Folge, passt doch voll, lassen wir unsere Fans mal Fragen stellen.
Also ein schönes... Ein schönes, wie würdest du dem sagen? Ein Fan-Podcaster-Verkehr.
Ja, ich hatte wirklich gedacht, weißt, wenn die 69. Folge ist, kommen ein bisschen dümmere Fragen. Aber es sind nicht so dumme Fragen
reingekommen. Die wenigsten haben wahrscheinlich gecheckt, dass es die 69. Folge ist.
Das wiederum stimmt, ja.
Wir haben es auch nicht promoted. Ja, voll. Also, ja. Aber gehen wir doch mal gerade in die Fragen rein. Ich glaube, es sind wirklich, wie du gesagt hast, recht coole Fragen zum Teil.
Ja. Und es sind vor allem viele Fragen, darum fange ich mal an, besonders unten, mit einer allgemeinen Frage, weil ein paar sind an dich, ein paar sind für mich, also wir können sie ja dann abtauschen, jeweils. Aber der Peter hat zwei Fragen gestellt, Peter, der auch schon bei uns war. Wenn kommt der Peter wieder mal in die Show, die Folge mit ihm hat mir super gefallen. Ich weiß nicht, ob er geglaubt hat, dass die Fragen anonymisiert sind und er wollte Werbung für sich machen oder ob er einfach gar zynisch ist. Aber nein, zu seiner richtigen Frage, die drei besten Torjubel aller Zeiten.
Man muss ja wirklich dazu sagen, dass ich immer, wenn ich über Fußball rede, habe ich so den Petar im Kopf, weil er ist ja eigentlich sozusagen der wahre Fußballexperte, oder?
Ja, kann man sagen, ja.
Und darum habe ich immer so ein bisschen, mit meinem Halbwissen im Fußball, habe ich immer so im Hinterkopf, so je, oh fuck, jetzt habe ich etwas Falsches gesagt, was denkt er sich echt? Aber ja, natürlich, du kannst gerne wieder mal kommen, wenn wir ein geiles Fußballthema haben. Aber jetzt zu seiner Frage, wie du sie schon gesagt hast, die drei besten Torjubel von allen Zeiten. Ich als Fußballleihe, die drei besten, also einer, der sicher brutal legendär ist mittlerweile, ist einfach Siu. Oder?
Ja. Sü.
Genau.
Also der ist für mich unbestritten das Nummer 1. Nicht, weil er unbedingt mega geil ist, aber weil er so ikonisch ist, dass ich glaube, der hat neue Maßstäbe gesetzt. Jetzt müssen wir noch zwei andere finden. Und ich glaube, einer ist für mich relativ einfach.
Ja.
Auch wenn es gegen mein Team war. Messi gegen Real Madrid, wo er das in der letzten Minute den Sieg treffend macht und das T-Shirt aufhebt.
Okay, ja, das ist schon böse. Jetzt eben, ich bin nicht so der so die legendären Fußballmomente im Kopf hat. Ich kenne nur noch einen, weißt du, so, wo es den Schuhe so putzt.
Der ist der Klassiker, ja, von früher. Der wird aber nicht mehr gemacht.
Irgendwie. Ja, aber das ist so für mich, wenn ich an Torjubel denke, dann kommt mir noch so der in Sinn. Ich weiß jetzt nicht. Eben, das haben wahrscheinlich mehrere.
Vielleicht müssen wir es ja nicht an einen Moment koppeln. Vielleicht können wir es auch einfach beschreiben.
Ja, das hätte ich jetzt auch eher so gedacht, ja.
Ja.
Eben, den Schuh putzen oder vielleicht so den Schuh, weißt du, dass er so am Glühen ist und dann tun sie so wie so wegblasen, ja, ja, dass er abkühlt. Genau, so, genau.
Ja. Also was ich natürlich ikonisch finde, ist, wenn einer Finger aus dem Maul hebt und macht. Der Gegner ist ein Fan. Richtig provokant, Shithousery.
Ja, also da kommt mir gerade etwas in den Sinn. Jetzt im Ruder kannst du ja nicht Torjubel machen. Aber du kannst auch gewisse Jubel machen, wenn du über das Ziel fährst. Und im Ruder darfst du ja überhaupt keine, also darfst nicht offiziell so Shit-talken und so. Und ein Boot hat mal, wo sie über die Ziellinie gefahren sind, hat so der, wo halt zuerst gewonnen hat, oder der war in einem Vierer gewesen, hat so wie so eine Luftpistole gemacht oder ein Luftgewehr und hat dann so die Gegner, die noch nie über die Ziellinie gefahren sind, abgeschossen.
Abgeschossen.
Und Geil. Das ist recht böse, also es ist gar nicht gut übergekommen. Ich glaube, die sind dann auch, ich weiß nicht, ob sie sogar disqualifiziert worden sind, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist gar nicht gut angekommen und eben bezüglich Fußball und Ruder. Jubel kannst du im Fußball, glaube ich, schon ein bisschen mehr savage sein. Ja.
Voll. Ja, ich bin gerade am überlegen, ob man noch in einer anderen Sportart etwas ikonisches in den Sinn kommt. Also natürlich LeBron James, wo er so mit den Händen so wie beschreibt man das, so eine Bewegung nach oben macht und gleichzeitig stampft. Die ist ikonisch. Oder
am Küsch sein mit dem Ski.
Lillard. Alter, ja. Fair.
Güsch sind mit der Ski. Aber ja, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, würde ich sagen.
Wir schweifen ab, ja. Also sicher Messi und Ronaldo und die Dritte können das selber wählen. Könnt ihr uns ja schreiben auf Insta, was eurer Meinung nach
voll
die Beste ist.
Da haben wir aber noch eine andere Frage. Und zwar ist das gerade eine gute Zusammenfassung von den heutigen Themen, die wir schon hatten. Wir haben nämlich den Oski, der nicht mehr an Finaleinzug vom EVZ glaubt. Und Büros haben wir auch schon besprochen. Und da fragt der Niklas, zündet der Oski Pyros, falls Zug den Finale Zug schafft?
Niklas ist natürlich ein Schnäbi. Ich habe ihn kennengelernt am EVZ-Match. Also er ist zu mir gekommen und hat gesagt, er lässt regelmässig voll rein.
Ja.
Habe ihm dann ein paar Sticker in die Hand gedrückt. Nein, aus zwei Gründen. Also eben einerseits,
weil es nicht in den Finale
gibt. Wahrscheinlich. Ich hoffe wirklich, ich liege falsch und ihr könnt mich alle auslachen und könnt sagen, was für ein Double, aber ich glaube einfach wirklich nicht dran. Und zweitens, für die es nicht wissen, ich habe ja keinen Schweizer Pass und ich muss wirklich schauen, dass mein Strafregister leer bleibt. Also in dem Sinne, nein. Fair. Nein, okay. Mache ich nicht.
Easy.
Dann André, ich habe eine Frage für dich, eine längere, von einem Hörer von Marco, wo dich fragt, wieso hast du dich gegen internationale Universitäten entschieden? Es gibt ja Boat Race etc. auch für Leichtgewicht. Und viele andere bekannte Ruderer studieren ja an diesen Top-Unis.
Ja, es gibt eigentlich einen einfachen Grund. Und zwar ist es so, dass wenn du Junior bist, kommen die Universitäten oder die Scouts von diesen Unis von Amerika kommen da die Regatten wie WM, EM und so und picken sich einfach so die meistens 2 Meter grossen, 95 Kilo schweren 18-jährigen Dudes raus und fragen, ey, willst du nicht in meinen Achter für Berkeley oder Yale oder Harvard etc. fahren. Und ich bin mit 18 einfach nicht 95 Kilo schwer und auch nicht 2 Meter gross. Also das ist mal ein Hauptgrund, dass ich eigentlich schon als Leichtgewicht bist prädestiniert, um nicht angefragt zu werden. Und ja, dann später würde ich sagen, müsstest du dich schon selber sehr fest dafür einsetzen, dass du dort aufgenommen wirst und halt dann auch wirklich sozusagen in die erste Mannschaft reinkommst, weil es sind primär dann eben schon recht gute internationale Athleten, die eben Schwergewichtkategorie fahren. Und als Leichtgewicht hast du dort einfach leistungstechnisch nicht so grosse Chancen, auch wenn du ein bisschen besser rudern kannst vielleicht. Und ganz ehrlich, mich reizt es nicht, in einem Leichtgewichtsboot in Amerika für eine Universität zu fahren, weil dort spielst du einfach die dritte oder vierte Giga und das wäre nicht so mies, oder? Und Oxford oder Cambridge, das würde ich jetzt behaupten, ist eher ein Thema für Leute, die noch einen Master machen wollen im Rudern. Und jetzt zum Beispiel wie ein Barnaby oder ein Roman, die ja das genau so gemacht haben. Und dort musst du einfach sicher mal, es wird sicher einfacher, wenn du an den Olympischen Spielen gewesen bist. Und wenn du halt schon einen Bachelor-Abschluss hast. Und von dem her, ja, habe ich beides noch offen. Ich bin dran am Arbeiten, glaubt es mir. Und ich würde es nicht ablehnen, wenn es kommen würde, muss ich ehrlich sagen. Also, es ist schon eine coole Erfahrung. Eben,
was ich, Kontakt hast du ja schon.
Kontakt habe ich, das ist kein Problem. Aber ja, so die Leistungsausweise, die es halt für den Ruder-CV braucht, fehlen mir da im Moment noch. Und das ist eigentlich der Hauptgrund. Aber ich bin nicht abgeneigt gegen Studieren im Ausland, nein. Voll.
Sehr gut.
Jetzt eine Frage.
Jetzt habe ich wieder eine Frage für uns.
Ja,
André, wenn das okay
mach du,
ist.
Ja, safe.
Und zwar fragt der Fabian, wie kommt man zu euren Podcast-Sticker? Wie kommt man zu euren Podcast-Sticker? Das ist eine gute Frage.
Ja, am einfachsten kommst du mal beim Folinestudio und dann drücke ich dir ein paar von unseren 500 Kleber in die Hand. Nein, ich glaube, also wenn du wirklich Sticker willst, dann kannst du uns auf Insta schreiben oder uns am Moski oder mir und wir können dir durchaus mal ein paar geben, wenn wir dich irgendwo sehen können oder dir ein paar schicken. Grundsätzlich sind wir das, also ja, wir haben genug und würden die auch gerne verteilen, dann müssen wir es nicht selber irgendwo an einem illegalen Ort aufkleben oder Oskin.
Genau, dann muss man nicht das Rappi-Stadion voll machen damit. Ich knüpple das an eine Bedingung. Und zwar muss man uns 5 Sterne auf Spotify gegeben haben.
Oh yes, finde ich sehr gut. Genau.
Dann bekommst du das alles. Dann bekommst du auch 20 Sticker von mir aus.
sehr schön. Genau, dann haben wir nochmal eine Frage, und zwar, das ist ein bisschen eine inhaltlich schwierigere Frage für uns, würde ich jetzt behaupten. Der Frano, auch ein treuer Podcast-Hörer von uns, hat uns darauf hingewiesen, dass am Sonntag die Schach-WM startet. Danke, Frano, das ist wirklich super, weil du weißt natürlich, dass wir nicht so im Schach, das ist nicht unser Hauptgebiet. Und nebst dem fragt er, wer wird Schachweltmeister? Und weil wir eben da wirklich nur voll innerhalb Wissen haben, haben wir dann natürlich auch ein bisschen recherchiert und haben herausgefunden.
Also recherchiert ist überrissen, aber ja, ja.
Jetzt, pst, Oski. Das müssen wir jetzt nicht sagen, aber ja, nein, ist gut. Genau, wir haben natürlich recherchiert und zuerst mal herausgefunden, dass der berühmteste Schachspieler, der Magnus Carlsen, gar nicht mitmacht. Das heisst, der Magnus Carlsen wird sicher nicht Schachweltmeister, oder?
Ja, weißt du, das ist das Geile. Ich habe letztes Mal eben genau durch den Frano auch erfahren, dass der Magnus Carlsen tweetet hat, glaube ich, oder das irgendwie sonst in einer anderen Form rausgelassen hat. Und zwar war er an einem norwegischen Pokerturnier und hat gesagt, ja, das ist 100-mal geiler als jede Schach-WM.
Okay, ja. Der Sieg, der lässt immer wieder so Zeug raus, glaube ich. Auf jeden Fall, zu der Schach-WM, da werdet mitmachen. Oder es sind 2 im WM-Final. Das WM-Final findet in Astana, also in Kasachstan, statt. Und es ist so, dass wir da ein Russ haben, der mitmacht oder im Finale ist, der Jan Nepomniachtchi und ein Chines, der Ding Liren.
Voll. Das kommt wahrscheinlich auch nicht oft vor, dass der Chines den einfacher Namen hat als der Russ.
Sag nicht, also es ist wirklich sehr schwierig zum Aussprechen. Und es ist so, dass der Nepomniachtchi hat die Weltmeisterschaft 2021 gegen den Magnus Carlsen verloren. Und der Chines, also der Ding Liren, ist das erste Mal an einem WM-Endspiel dabei. Und das Problem ist, dass ich jetzt wirklich über die beiden einzelnen Schachspieler wirklich nichts weiss. Muss ich jetzt einfach Hand aufheben, okay, und sagen, ich weiss nichts. Und ich kann nicht einschätzen, wer gewinnt.
Blassen.
Aber ich tippe jetzt mal auf den Russ, weil der tönt einfach ein bisschen böser. Weil der Ding Liren, das tönt für mich einfach nicht wie ein richtig guter Schachspieler.
Du, in dem Fall mache ich das Gegenteil. Ich sage dem Ding, kein guter Schachspieler, der ist Nummer, keine Ahnung, was für der Weltrangliste.
Nein,
ich nehme den Chines. Fertig.
Okay.
Dingli Ren, Fanclub.
Genau. Vielleicht noch schnell dazu, wieso der Magnus Carlsen nicht mitmacht. Er hat einfach gesagt, ich bin nicht motiviert genug, um die WM zu machen. Ja, er hat nicht viel zu gewinnen. Ja, und ich glaube eben, wenn man ihn ein bisschen besser kennt, dann kann man ihm das glauben, dass er einfach zum Teil keine Lust hat. Was mega sich absurd, ja, das kann man damals nicht ganz verstehen, wenn es da wirklich um so grosse, wichtige Turniere geht, aber ey, das soll ihm überlassen sein und ja, voll.
Ja. Andere ja, Frage.
Genau.
Die ist, glaube ich, eher für dich, aber mich betrifft es auch zum Teil. Wie viele Oakleys habt ihr?
ja, hast du einen Oakley, Oski?
Nein, ich habe einfach eine schnelle Brille. Aber die
schnelle
ist
Brille zählt auch als Oakley.
Rosa und gel und spiegelt sich, also sexy as fuck. Bilder dazu gibt es, glaube ich, auf unserem Insta-Kanal.
Voll, ja.
Vom Spikeball-Turnier.
Okay.
Aber du hast eine richtige Kollektion, das weiß ich.
Ja, ich habe nicht so eine grosse Kollektion, wie ich gerne hätte. Weil mir Oakley als Sponsor natürlich immer noch fehlt. Aber ich habe ein paar. Ich würde sagen, warte jetzt. Also ich könnte es dir genau sagen, wenn ich schnell würde zählen, aber ich würde sagen, es sind etwa 8 oder 9. Und zwar unterschiedliche, die ich geschenkt bekommen habe, die ich vom Vater geerbt habe, die ich noch von Kollegen bekommen habe, die ich selber natürlich gekauft habe. Und ja, es gibt viele Online-Shops, die auch Custom-Oakleys anbieten. Also weißt du, so, wo die wirklich noch den Rahmen speziell customisen. Von denen habe ich auch ein paar. Und es ist, ja, also im Rudern oder im allgemeinen im Sport ist Oakley schon recht, wie sagst du, das Ding, das oder, wo man kann anlegen kann. Und darum ist es auch, bin ich auch hier in die Szene natürlich reingerutscht und habe es dementsprechend ein paar. Wenn man sich fragt, ja, was bringt das einem? Es macht einfach Freude, wenn ich jeden Tag für jedes Training. Schneller. Wenn ich für jedes Training eine andere kann anlegen kann, dann tue ich auch ein bisschen nach. Ja, zum Beispiel, ich habe eine meine Weltmeisterbrille. Die lege ich, also das ist die neongele Brille. Und die lege ich wirklich nur an, wenn es wichtige Rennen sind oder wenn ich muss performen. Und dann glaube ich aber auch ein bisschen daran, dass sie mich schneller macht. Also wirklich ganz, ganz wirklich, das meine ich jetzt ernst. Und die lege ich sonst nicht so oft an. Ja, es ist so.
Ja, schnelle Brille macht schneller, das ist einfach Fakt. Das,
ja, die anderen sind auch schnell, so. Aber sind vielleicht in den wichtigen Momenten ein bisschen weniger gut im Performen. Voll. Das wäre so die.
André, ja. Nochmal eine Frage für ja. dich. Aber ich kann sie beantworten, weil ich es auch schon erlebt.
Okay.
Sind Ruderer nach der Saison Alkis? Ja.
Gut, ja, ein Abend, ja. Also. Ich glaube, die Frage ist wirklich mit Ja zu beantworten. Die meisten, wirklich die meisten, auch die es schaffen, dann wieder ein Jahr lang keinen Schluck Alkohol zu trinken, die müssen am WM-Abend, auch wenn es nicht so gut rausgekommen ist, oder umso mehr, wenn es gut rausgekommen ist, 1-2 Bierchen trinken und dann auch noch ein bisschen feiern. Und ich würde aber behaupten, dass das relativ schnell wieder übergeht ins «Ich trinke keinen Alkohol, papi, papo» und ja.
Ja, weißt du so, weil bei euch ist eigentlich immer Saison.
Gut, ja, du hast 2 Wochen nach der WM, wo keine Saison ist und dort wird sich gegönnt, ja. Aber dann macht es dann schnell wieder kannst du dir nicht mehr erlauben und darum, ja. Deine These ist nicht ganz falsch, aber auf einen sehr kurzen Zeitraum begrenzt würde ich sagen, ja. Genau.
Ja, aber ich möchte da noch ein paar Geschichten erzählen, weil wir sind eben nach deiner WM ja in Prag feiern mit Großteil von der Schweizer Nazi, und ich nenne jetzt keinen Namen, aber was da eins an Tornados gezündet wurde ist und an Bier rumgespritzt und besoffen die Steine runtergefallen und so Zeug. Das ist ein Wilder gewesen, ja.
Das kann schon sein. Also, eben, die meisten trinken dann halt während der Saison nicht oder nicht so viel nicht oder gar kein Alkohol und dann dementsprechend sind sie sich auch gewöhnt. Und du hast halt das Glück gehabt, dass du mich anführen bist. Danke nochmal für das. Und dann halt auch in Ausgang mitgekommen bist und hast dann das alles können miterleben. Aber ich sehe, das hat sich bei dir irgendwo eingeprägt. Das merke ich. Du hast noch lange von diesen zwei Übungen erzählt und darum, du hast schon recht, dass die ein oder andere Geschichte stimmt von dem, was du gerade gesagt hast. Voll.
Also ich bin ziemlich sicher, dass ich gesehen habe, Leute steigen runter, wenn ich bin, aber...
Easy, lassen wir es so bei dem.
Aber ist ja gleich, kein Name.
Nein, auf keinen Fall.
Gut, dann haben wir noch zwei Fragen.
André. Ja, jetzt bin ich immer noch bei der Party gewesen, sorry. Ja, mach du weiter.
Was macht ihr in eurem Studium? Das haben wir, haben wir das jemals erzählt?
Also Studium, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, würde ich jetzt behaupten, aber wir können es gerne sagen, aber fahr dich du an, du bist eigentlich mehr der Student.
Der ewige Student, kann man sagen, ja. Ich habe klassisch BWL gemacht in St. Gallen und bin dann ein Jahr lang ausgestiegen, habe ein Praktikum gemacht, sagen wir so. Und dann bin ich zurück auf St. Gallen und dann habe ich meinen Master in Business Innovation gestartet vor 6 Semestern. 90 Credit Master, muss man sagen. Also da seht ihr mal, wie schnell ich meinen Master vorwärts mache. Aber nein, lange Rede, kurzer Sinn, mir fehlt noch meine Masterarbeit.
Okay, sehr schön. Ja, und bei mir ist es ein bisschen eine andere Geschichte. Ich tue natürlich, kann nicht voll studieren. Ich mache 50%, ein bisschen weniger als 50% an der ETH als Bauingenieur und sollte voraussichtlich nach den Olympischen Spielen 2024 meinen Bachelor abschliessen. Und dann wird sich ergeben, wo ich da hingegangen. Das ist noch alles offen. Bin
Oxford oder Cambridge, das wissen wir noch nicht.
Genau, das wissen wir noch nicht. Ja, voll. Aber eben, wie der Oski vorher ein bisschen ironisch gesagt hat, oder nicht ironisch eigentlich, sondern es ist wirklich so, ich bin als Sportler, wenn du etwas nebendran machst, bist du schon ein bisschen ein ewiger Student, wenn es halt wirklich nicht so für die normalen Semester-Credits langt. Genau. Dann haben wir noch eine letzte Frage, die wir vielleicht gerade brauchen als... oder noch zwei letzte Fragen, und zwar bezieht sich die gerade auf unser Osterwochenende, wo wir ja gerade drin sind. Vielleicht ganz kurz als noch ein bisschen ernste Frage. Was würdest du jetzt als so, kann man schon sagen, du bist mittlerweile auch ein bisschen Experte in Sachen Sport, Mental Coaching oder einfach allgemein, wie man sich fit behaltet. Was würdest du sagen, was sind so die meisten oder die wichtigsten Tipps jetzt über Ostern, auch wenn man weggeht, wie man sich fit behalten kann? Oder allgemein in den Ferien?
Also zuerst mal bin ich sowieso der Meinung, Fitness ist ein Marathon. Entsprechend, wenn mal 4 Tage dir ein bisschen gönnst, nicht allzu schlimm. Aber natürlich sollte man sich nicht allzu fest gehen lassen.
Okay, es geht eigentlich um Home Training. Und Oskar hat gerade gesagt, 4 Tage nichts machen ist nicht so schlimm. Aber alles easy. Gut, es stimmt eigentlich ja.
Nein, ich glaube, der grösste Stellhebel als wirklich trainieren ist wahrscheinlich die Ernährung. Weil Ostern hat so ein bisschen das bessere Image als Weihnachten, was Essen angeht. Aber ich habe das Gefühl, es ist ähnlich ungesund. Weil es gibt schon viel Schoki, es wird schon eher deftig gegessen. Also gerade so ein Braten oder so mit Herdäpfelstock oder Herdäpfelsalat und so, das hat schon auch zünftige Kalorien.
Toll.
Darum würde ich jetzt einfach sagen, bei den Proteinen bleiben, weniger Kohlenhydrate und dann dann verhebt das einigermaßen.
Okay, also wenn jetzt...
Weiss nicht, André, jetzt noch einen ernst gemeinten Tipp von dir?
Nein, jetzt wenn wir gerade die letzte Frage noch beantworten. Also würdest du eher Ostereier oder eher Schokihase bevorzugen?
Ostereier sind wahrscheinlich gesünder, aber der Osterhase bangt halt schon ein bisschen mehr.
Ja, muss ich auch sagen, also bin ich deiner Meinung. Aber ich jetzt würde noch jetzt bezüglich Home Training könnte ich empfehlen, dass man halt gleich vielleicht vor dem Osterbrunch noch 40 bis 50 Minuten geht, locker geht joggen, sodass man so ein bisschen den Metabolismus kann anregen kann. Und sonst auch nach dem Essen noch ein Spaziergängchen machen mit der Family oder mit der Freundin oder mit dem Freund, was auch immer. Und sonst bezüglich Hometraining gibt es einfache Sachen. Also man kann grundsätzlich mit dem, also als mit, nur mit dem Bodyweight, also mit dem Körpergewicht selber, mega geile Übungen machen. Da müsstet ihr eigentlich, jetzt kann ich da nicht gerade irgendwelche Übungen sagen. Genau, habe ich gerade sagen, YouTube eingeben, Bodyweight, Weight Session oder irgend so etwas. Und dann habt ihr da eine Stunde lang wirklich ein recht gutes Training, das euch dann auch an Ort fit behaltet, wo ihr kein Sportgerät habt oder nicht könnt säckeln oder nicht könnt aufs Velo. Genau. In dem Sinn, ja, ist das alles von mir. Und ich glaube, die Fragerunde haben wir. Der Fan Friday war ein Erfolg gewesen. Danke für eure Fragen.
Ja. Machen wir gerne wieder. Also genau. Macht irgendwie Bock.
Guter Fan Friday gewesen. Und in dem Sinn wären wir durch mit dem Hauptteil. Ich glaube, ja, ich kann nicht mehr dazu sagen. Ich freue mich jetzt auf ein paar Tage ohne Rudern und bin dann zurück, oder wir sind dann zurück nächste Woche für euch, hoffentlich mit einem Gast, den wir jetzt noch nicht ansagen wollen, weil wir noch nicht ganz wissen,
sagen, ja.
Nicht wissen, ob es dann wirklich zustande kommt. In dem Sinn würde ich sagen, sind wir am Schluss von unserem Podcast. Danke vielmals, wenn ihr bis jetzt dabei gewesen seid. Grosser Respekt. Vergesst den Podcast nicht zu abonnieren. Das könnt ihr auf Apple Podcast und auf Spotify wie immer. 5-Sterne-Bewertung. Und noch, dann kommen dann noch Gratis-Sticker vom Oski über.
Sehr gut. Und hört unsere Playlist auf Spotify mit allen Trainingsbangers und folgt uns auf Instagram, da findet ihr uns unter vollinen-podcast. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann erzählt doch euch den Liebsten davon. Und in dem Sinn wünschen wir euch ganz, ganz schöne Ostern. Bleibt gesund, macht viel Sport oder eben nicht viel Sport. Macht es, wie ihr wollt. Es ist Ostern. Und wir hören uns nächste Woche. In dem Sinn, voll. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Voll inne, der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oskar.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.